Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Heute geht es wieder um einen Seligen, der weniger bekannt ist. Ich würde sogar behaupten, im deutschsprachigen Raum gar nicht bekannt ist. Oder verwechselt wird mit dem Mönchsvater Benedikt. Denn er heißt auch Benedikt. Er bekam im Orden den Namen Benedikt und stammt aus Urbino. Urbino, das liegt in den Margen und war damals, als er lebte, eine Grafschaft. Besonderes an ihm ist, dass er gar nicht bekannt werden wollte, dass es abgelehnt hat, in großen Städten zu predigen, sondern lieber es vorgezogen hat, in Bergdörfern zu verweilen, möglichst auch da, wo gar kein Priester hinkommt. Und dann ging er und sammelte die Menschen in einer Kapelle, richtete sie her und feierte mit ihnen den Gottesdienst oder eine Andacht. In welche Zeit wurde dieser Benedikt hineingeboren? Er gehört zum Geschlecht der Passionei und heißt von der Taufe her Markus. Er ist geboren 1560. Er war das siebte von 11 Kindern. Mit 12 Jahren wurde er vollweise und von einem Onkel in Cali aufgenommen. Der schickte ihn in die Volksschule und nach der Volksschule 17-jährig zum Studium nach Perugia, dann nach Padua. Das sind zwei Städte, in denen es ein Rechtsstudium gab und ein gut bekanntes Jurastudium errichtet worden war. Mit 22 machte Markus dort den Doktor beider Rechte, also zivil und kirchlich. Als Anwalt zog er nach Rom an die römische Kurie, um bei Kardinal Albani Rechtsangelegenheiten zu regeln. Doch wie man dort mit dem Recht umging, das enttäuschte ihn sehr. Er konnte wenig für die Armen ausrichten. So kehrte er in seine Marken zurück, die Mark Ancona, und ließ sich bei einem Bruder in Fossombrone nieder. Von seiner Wohnung aus sah er die Kapuziner, die sich oben auf dem Hügel ein kleines Kloster errichtet hatten. Vor allem nachts fand er interessant, dass dort Kerzen leuchteten und die Kapelle beleuchtet war zu ihrem Mitternachtsgebet. Bei diesen Kapuzinern trat er ein und erhielt den Namen Benedikt. 1585 legte er die Profess ab und 1590 wurde er zum Priester geweiht. Die nächsten 10 Jahre versah er in verschiedenen Klöstern die Dienste an der Pforte oder in der Sakristei und half sonntags in den Pfarreien aus. Also ein ganz schlichtes, einfaches Leben. Jetzt kommen wir in das Jahr 1600. Da berief ihn der Generalminister, der ebenfalls aus den Marken stammte, zu der Gruppe, die unter der Führung des heiligen Laurentius von Brindisi den Orden in Böhmen einpflanzen sollte und den katholischen Glauben in Deutschland verteidigen sollte. Benedikt hatte sich nicht gemeldet, das lag ihm fern, aber er gehorchte. Wenn der Generalminister aus Rom ruft, dann kann er nicht Nein sagen. So zog er mit anderen Missionaren nach Wien, dann Prag. Wegen Krankheit und mangelnder Sprachkenntnisse kehrte er im Frühjahr 1602 wieder in die Marken zurück. Also das war eine kurze Episode, Missionar zu sein. Er schreibt in einem Brief auch, dass er am liebsten bei den Italienern in Wien ist, sich mit ihnen unterhält, für sie Gottesdienst feiert. Das Deutsch hat er nie richtig gelernt. Aber immerhin, er hat es versucht, Missionar zu sein. Jetzt ist er 1602, nach 2 Jahren also, wieder zurück in den Marken. Er predigt wieder in den kleinen Kirchen und versah Dienste im Haus. Zweimal war er für 3 Jahre Oberer. Die letzten Fastenpredigten musste er abbrechen, weil er entkräftet war. Er erlosch wie eine Kerze am 30. April 1625, kaum 65 Jahre alt. Deswegen ist der 30. April auch sein Gedenktag. Nun, man kann sich denken, wo und von wem dieser Benedikt von Urbino verehrt wird. Er wäre sicher schon lange vergessen, wenn seine große Verwandtschaft, die einst adlige Passionei-Familie und die Mitbrüder nicht Erinnerungen an ihn aufgeschrieben und bewahrt hätten. An sein Grab kamen Beter, die in ihren Anliegen Erhörung fanden. Das führte zur Seligsprechung 1867. Die Tatsache, dass ein lokaler Freundeskreis noch 2010 und 2017 in Fossombrone Kongresse zum Leben und zur Wirkungsgeschichte des seligen Benedikt abgehalten hat, beweist zur Genüge, dass der Kapuziner verehrt wird. Nun, wie ihr wisst, sagt das ein Kapuziner, und ich kann hinzufügen, ich habe an diesen beiden Kongressen teilgenommen und fand sehr interessant, wie viele Menschen und auch die Presse sich interessiert hat, was mit diesem Kapuzinerpater, der wirklich die schlichteste Lebensweise geführt hat und 1867 selig gesprochen wurde, auch heute noch verehrt wird. Dass es also eine Wirkungsgeschichte gibt. Was wahrscheinlich keiner über diesen Seligen weiß, ist dies, dass der Eintritt in den Orden für diesen Doktor beider Rechte bedeutete, das Streben nach Ehre und Ruhm hinter sich zu lassen. Obwohl er viel gelesen hat, wollte er nicht gelesen werden. Das heißt, er hat auch nichts aufgeschrieben, nicht mal eine Predigt. Die Predigten macht er nur kleine Stichworte auf kleinen Zetteln, die schon mal für was anderes gebraucht waren, wo noch ein Rand blieb. Er sparte auch am Papier. Er machte sich diese Notizen also auf kleinstem Raum. Und so war nichts zu untersuchen, was er groß aufgeschrieben hätte. Sollen wir das ein Vorbild nennen für heute? In Benedikt lebt Franziskus Vorbehalt gegenüber dem Studium fort. Franziskus hat nicht verboten zu studieren, zu schreiben und Bücher zu veröffentlichen, aber er hat gesagt, Vorsicht, es soll dabei den Geist des Gebetes und der Andacht, der Verehrung bei euch und bei anderen nicht auslöschen. Benedikt hat an der Kurie in Rom erlebt, wie das Recht zum eigenen Vorteil missbraucht wurde, um sich zu bereichern. Darum setzt er auf die Minoritas, wie Franziskus, auf das Kleine, auf das Mindere, das Mindersein. Er sucht nicht die berühmten Domkanzeln, sondern die Dorfkirchen. Die kleinen Leute sind ihm lieber. Er verkörpert schon etwas von dem kleinen Weg der heiligen Therese von Lisieux, die am Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.